Moin, ihr Schnecken. Herzlich willkommen zu Beziehungsweise Unverblümt, der Pulli-Podcast.
Wie du da sitzt mit deiner Denkerpose.
Ich bin heute die sexy Denkerin. Nicht die sexy Deckerin. Okay, gut. Geht ja gleich gut los.
Hast du den XXL-Strap-On on? Damit du auch ordentlich die Stuben decken kannst. Und dich am Stubenmarkt.
Ja.
Bisschen Stuben frisieren.
Genau. Ich habe auch im Moment das Gefühl, also jetzt kommt ja als erstes die lange raus und wir haben aber eben die Quickie-Folge gemacht, die quasi danach rauskommt. Und die war auch schon wieder wirklich, also ich kann mir auch vorstellen, dass einige sagen, nee, das ist mir zu viel. Das ist mir einfach zu viel.
Zu viel Quickie oder was?
Nee, zu viel.
Weil zu wir, viel Ficken, Sex, Bumsen,
ja, Fäkalsprache. Also oder nee, es geht, nein, nicht Fäkalsprache, es geht manchmal auch um Fäkalien. Und ich finde das ja auch immer wieder beeindruckend. Wir haben gestern
viel über Scheiße reden können.
Nee, aber ich finde es immer wieder beeindruckend, dass es ja einfach immer noch sehr, sehr viele Menschen gibt, die sich daran stören, wenn Frauen über sowas hersprechen.
Ja, da kommt ja auch einfach nur Blumengeruch und rosa Schmetterlinge raus, ja, bei den Frauen aus dem Po.
Das nervt mich total. Mich nervt aber auch, dass es insgesamt ja auch immer noch so ein Thema ist, dass also nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern, dass insgesamt es viele Menschen gibt, die das einfach sehr unangenehm finden oder das nicht gut finden, wenn man darüber so offen spricht.
Die finden das scheiße, sagst du.
Ja.
Ja, die. Hast du das so viel bei Männern?
Also ich hatte das schon, wenn ich mal so an die Männer meiner Vergangenheit denke.
Oder denken die immer, weil du eine Frau bist, können die da nicht übers Scheißen reden?
Also, ich hatte beides. Ich hatte Männer, die das ziemlich cool fanden, dass ich da so offen über alles spreche. Also, dass ich auch sage, ich muss auf Klo oder ich sage, ich muss kacken oder keine Ahnung was.
Oh, die Sprühwurst. So.
Dass sie das gut fanden und mir zurückgemeldet haben, krass, ist voll ungewohnt, weil normalerweise die Frauen, die ich sonst so date, die sprechen über sowas nicht. Aber die das dann irgendwie auch ganz gut und entspannt fanden, dass sie halt auch selber dann ja auch so mit mir sprechen konnten und ich darüber spreche. Und dann habe ich aber auch Männer, aber auch Frauen erlebt, die das nicht cool fanden an mir. Mhm. Also die, also mit der einen, mit der ich mal ein Jahr zusammen war.
Hast du mal sowas gehabt?
Spaß, ne? Spaß, Digga. Also die fand das ja mal gar nicht gut, dass ich da auch immer so drüber gesprochen habe. Und dann hatte ich auch mal ein, zwei Männer, die dann auch sagten, oh nee, und da habe ich auch, nee, das geht einfach für mich nicht. Es geht einfach für mich nicht, das nervt mich, wenn die da so einen Stock im Arsch haben, weil ich kann es einfach immer wieder nur sagen, es ist super befreiend, wenn man da halt eben auch drüber spricht, weil was?
Es ist super befreiend. Wenn dir richtig einer quer sitzt, ist das super, wenn du den einfach rauslassen kannst.
Ja, genau. Aber genau das ist nämlich das Thema. Ich kenne so viele Menschen und gerade so viele Frauen. Und es war bei uns früher ein Riesenthema, als man so den ersten Freund oder die erste Freundin hatte, dann bei der Person zu Hause auf Toilette zu gehen. Wie oft habe ich von Frauen gehört, oh Gott, ich hatte so Bauchschmerzen und keine Ahnung was und ich musste dann so schnell nach Hause, weil ich konnte nicht mehr. Das ist doch total traurig und das kommt ja nur daher, weil uns beigebracht wird, dass man über das, was jeder jeden Tag tut, egal ob er arm ist, ob er reich ist, egal aus welchem Land du kommst, egal was, jeder Mensch muss das tun und wir sprechen nicht darüber. Ist genauso wie mit Sex. Ist genau dasselbe Thema. Und das finde ich einfach schade, weil es uns so das Leben so schwer macht in so vielen Dingen.
Ja, aber wenn er aus unten schwer sitzt. Aber ich, also, wie funktioniert das denn? Wie funktioniert das, dass du nur Bauchschmerzen hast und einfach eine Woche auf Klassenfahrt bist und nicht kacken kannst?
Ja, das ist eine richtig krasse Kopfsache. Das funktioniert. Also ich kann es verstehen, seitdem ich das mit meiner Analfissur das allererste Mal hatte.
Ey, mein Arsch, der wird explodieren.
Ja, nee, hör mal zu, das habe ich dir auch mal erzählt. Ich habe dir erzählt, jetzt wo ich das habe mit der Analfissur, weil da tut es jedes Mal so krass, also es ist einfach nur ein Schmerz, den kann man sich nicht vorstellen, wenn du dann scheißen musst. Und ich habe dann auch gemerkt, in Phasen, wo es dann richtig schlimm war, dass ich dann mal auch mal, dass ich mal einen Tag nicht kacken war, weil ich einfach so Angst hatte vom auf Klo gehen, dass mein Kopf auch gesagt hat, nee, du musst nicht. Und genauso ist es dann ja bei Menschen, denen das unangenehm ist, woanders auf Klo zu gehen und so. Der Kopf kann das. Das ist total abgefahren. Ich meine, du weißt selber, der Magen-Darm-Trakt, was da auch in der Psychosomatik für eine Bedeutung hat.
Eine beschissene.
Ja, aber jetzt mal.
Ja, natürlich. So, ne? Aber
also es ist halt.
Ich kann mir das, für mich in meiner Welt wäre das unmöglich. Alter, wenn ich kacken muss, ey, dann ja, jetzt. Aber nicht noch
ja.
3 Tage ausharren.
Aber freu dich darüber, dass du damit nie ein Thema hattest. Aber es ist für ganz viele Menschen einfach auch ein Thema. Und ein Thema, was auch sehr, sehr belastend ist. Und das finde ich einfach schade. Oh. Ey, ich habe wirklich auch das Gefühl, ich kann überhaupt nichts Ernstes heute besprechen hier. Du lass mich nur aus, ey.
Ja, nach müde kommt dumm.
Ja.
Ich bin jetzt schon im Dummmodus angekommen.
Ja, das stimmt.
Ich 2 Tage sehr wenig geschlafen.
Ja, und du hast eben, wie gesagt,
und ich war auch, nicht feiern.
Das stimmt, das lag mal nicht am Feiern. Ja.
Unter anderem war es der Hund.
Ja, weil der Durchfall hatte.
Der kleine Scheißer.
Ja.
Ja. Ja.
Und heute Morgen hatte der ja irgendeine Scheiße an der hinteren Achsel. Aber das war irgendwas von irgendeinem anderen Tier, wo ich mich frage, wie ist das da hingekommen? Nein, aber egal.
Weißt du, mit einer Analdusche, ne?
Ja.
Wäre dem das nicht passiert? Das wäre eine saubere Sache gewesen.
Ja, das ist hinter einer Achsel gewesen,
ja.
Nicht am Arsch.
Hätte der eine Analspülung vorher gemacht, wäre das nicht passiert.
Naja, das war ja nicht seine Scheiße, die da klebte. Das war ja von irgendwas anderem. Man ist ja wohl
angeschissen.
Ja, ich weiß es nicht, wie es da hingekommen ist. Ich denke nur so, was ist das? Warum dreht er sich da immer um? Das war ja gestern noch nicht. Das muss irgendwie heute Morgen. Ich weiß es nicht, wann es passiert ist.
Ich kann es also, ja auch nicht
also
sagen.
Also es ist ein Phänomen gewesen. Ach, so. Aber ich finde, wir erleichtern jetzt alle Menschen, die da noch Schwierigkeiten mit haben. Und es hat ja auch viel mit Scham zu tun. Und na, ich weiß auch, dass es manchmal vielleicht auch herausfordernd ist, uns auch zuzuhören. Wir sprechen jetzt auch mal wieder über andere Themen.
Jetzt kommen wir zur Sonnenseite dieser Podcast-Folge.
Ja. The sun is shining. Aber nix scheint da draußen.
Nix scheint da?
Nix scheint da draußen.
Ich scheine?
Nick scheint da draußen.
Geil. Ja. Mal sehen.
Ja, erzähl mal, wie geht's dir im Moment? Also abgesehen davon, dass du 2 Nächte ein bisschen zu wenig geschlafen hast und dass du eben ganz lange neue Technik für einen Podcast ausprobiert hast und was ich total cool finde, dass du das die ganze Zeit so machst. Aber abgesehen davon, wie geht es dir?
Wie geht es mir? Ich würde sagen, ganz gut. Nach dem kleinen Auf und Ab, so jetzt nach dem Wochenende, war es jetzt auf jeden Fall ein guter Start in die Woche. Und ich war Montag zum Erstgespräch ja auch für meine Verhaltenstherapie. Und bin jetzt gespannt, wann es losgeht. Ich hab Bock.
Du hast mir da auch noch gar nicht so viel, also wir haben irgendwie kurz Gesprächsnachricht darüber, aber wir haben uns gar nicht so darüber unterhalten, also welche Themen, also das, was du hier zumindest im Podcast teilen möchtest, musst du ja auch nicht alles hier teilen, aber.
Das geht dich gar nichts an, Alter.
Welche Themen möchtest du vielleicht hier im Podcast teilen, die du dort so als Schwerpunkt legen möchtest? Also in der Therapie?
Ich habe das jetzt auch erstmal einfach so auf Alltag und Arbeit bezogen, weil ich glaube, das ist so der einfachste Einstieg, um auch nachher vielleicht andere, also da werden ja auf jeden Fall noch irgendwelche Verknüpfungen zur Sozialisation vielleicht kommen mit bestimmten Sachen, warum man bestimmte Dinge macht. Aber vorrangig geht es mir ja auch darum, irgendwie neue Skills zu erarbeiten, wie ich Dinge halt auch bewusster, besser, naja, besser ist halt immer so ein weites Wort für man möchte sich verbessern. Ja, irgendwie achtsamer, aufmerksamer, konzentrierter, nicht so ablenkbar. Ja, keine Ahnung. Alles Mögliche, was so jetzt auch Thema ADHS einfach mit einhergeht, wo ich ja jetzt viele Erkenntnisse habe und viele Sachen ja mir auch so ein bisschen auch so von früher nochmal erklären kann, aber wo mir definitiv ja auch ganz viele Sachen vielleicht noch gar nicht so bewusst sind oder ich vielleicht da auch gar keinen richtigen Umgang mit habe, sondern vielleicht meine Struktur, die ja ganz gut funktioniert, viel vielleicht auch so mit Coping-Strategien gespickt ist, die eigentlich immer auch eine sehr negative Seite haben. Von daher weiß ich nicht, bin ich mal gespannt. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich einfach viel aus der Therapie dann so herauskristallisieren wird und da wahrscheinlich dann auch einfach nochmal ein paar neue Themen mit aufpoppen. Und 10% dann nur noch mein Handy.
Kannst gleich sonst mein Akku hier haben.
Ja.
Habt ihr schon besprochen, ob du dann jede Woche oder alle 2 Wochen?
Das dann jede Woche.
Ja. Weil das ist ein bisschen analog bei uns beiden, weil wir beide haben ja jetzt eine systemische Therapie gemacht, aber das haben wir ja eher so ein bisschen begleitend gemacht, dadurch, dass wir das selbst gezahlt haben, immer in sehr großen Abständen. Aber es war ja trotzdem auch total hilfreich für uns. Und genau, und es ist ja jetzt nochmal was anderes, dann halt auch wirklich nochmal zu sagen, das wieder wöchentlich zu machen. Ne? Also du kennst das ja schon, du hast ja schon mal eine ganz normal über die Kasse. Eine TP gemacht, also kennst es ja auch, aber es ist ja schon jetzt auch echt viele Jahre her. Ja, das war ja zu unserer Krise.
18 habe ich aufgehört.
Echt, hast du 18 erst aufgehört? Naja, aber es sind auch ein paar Jahre her.
Ja, drei Jahre, 3 Jahre lang ging die Therapie und klar, das ist jetzt natürlich lange her.
2024, ne? Also
ja.
Sind 6 Jahre her so. Und genau, dann jetzt wieder so wöchentlich, das ist ja auch so ein Commitment, wo man sich dann halt auch erstmal drauf einlässt, ne?
Ja, aber es ist ja auch, also wollte ich sowieso schon die ganze Zeit machen. Ich glaube jetzt einfach durch meine Diagnose Anfang des Jahres, macht es für mich einfach noch mehr Sinn, da jetzt ein bisschen hinterher zu sein. So, weil ich glaube, dass da wahrscheinlich dann einfach auch für den Alltag und keine Ahnung, Kommunikation und ganz viele Sachen vielleicht auch total hilfreich für mich sein können und ich da einfach ja ein bisschen unbeschwerter durchs Leben tanzen kann.
Ich bin total gespannt. Ich freue mich da drauf, weil im besten Fall das relativ zeitgleich damit sein wird, dass meine VT dann auch losgeht, weil ich habe im selben Institut wie Nick ein Erstgespräch und weil ich auch gesagt habe, dass ich jetzt nochmal VT machen möchte, bei mir im Zusammenhang mit meiner Post-Covid-Geschichte, weil da eben auch ganz viel, man ganz viel an seinem Umgang mit der Erkrankung immer wieder arbeiten muss und immer wieder sehr achtsam mit sich umgehen muss und ich da auch gedacht habe, dass eine VT da jetzt einfach auch nochmal sinnvoll ist. Und die Entscheidung habe ich auf der Reha getroffen. Und wie es dann bei mir ist, ich habe es entschieden und direkt morgens dort angerufen und mich um ein Erstgespräch bemüht. Habe jetzt im August mein erstes Gespräch. Ein bisschen später jetzt als du. Und dann bin ich gespannt, wann es dann losgeht.
Ich auch.
Genau, vielleicht nochmal auch als kleiner Tipp für Menschen, die einen Therapieplatz suchen. Es gibt für TP wie auch für VT gibt es jeweils immer Ausbildungsinstitute, wo die...
Sag doch das ganze Wort.
Was? Das ganze Wort?
Tiefenpsychologische
Verhaltenstherapie. Dafür gibt es Ausbildungsinstitute, wo die sind, die gerade in der Ausbildung sind für Psychotherapie, weil die müssen sehr, 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 sehr viele Stunden sammeln. Ich glaube, irgendwie 600 Stunden, bis sie ihre Approbation bekommen. Und und dort bekommt man, die sind dann immer noch an das Institut angebunden, wo sie lernen. Und dort bekommt man manchmal einfach ein bisschen schneller einen Termin, als wenn man jetzt so frei auf dem Markt schaut. Vorteil ist, dass die super regelmäßig überprüft werden und ja auch immer noch in ihrer Supervision immer drin sind und so. Die haben auch noch Bock, die sind fresh. Das kann man gut machen. Für Menschen, die eine sehr, sehr tiefe, schwere psychische Belastung oder Problematik haben oder eine sehr schwere psychische Erkrankung, da macht es oft eher, ist es sinnvoller, jemanden zu nehmen, wo die Person einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Aber bei Sachen, die noch nicht so, nicht ganz so tief oder so schwerwiegend sind, ist das immer ein kleiner Tipp, wo man ein bisschen schneller an einen Therapieplatz vielleicht dann auch kommt.
Vielleicht noch mal kurz ergänzend, die sind nicht in der Ausbildung, also die sind fertig studiert,
ja, genau,
und
ja,
machen ihre Therapeutenausbildung.
Ja, habe ich doch eben gesagt, wenn sie in der Therapieausbildung sind.
Ja, du hast gesagt, die sind in Ausbildung und...
Das kann man falsch verstehen, ja, genau. Die sind, also, alle,
die sind
alle schon durch.
Fachlich kompetent, genau. Die müssen einfach jetzt Fallstunden sammeln und...
für die psychotherapeutische Approbation.
Genau.
So, genau. Genau, deshalb nochmal ein kleiner Tipp hier am Rande.
Ja.
Ja.
Bin ich auch mal gespannt, weil meine Therapeutin damals, weißt du noch, meine Therapeutin, Heidi hieß sie.
Heidi?
Die hieß wirklich Heidi.
Echt? Ach so.
Ja, also sie sah nicht so aus wie so eine Heidi aus den Bergen, aber gefühlt war sie auf jeden Fall älter als die Zeit.
Ja.
Und die war super, aber ich bin jetzt mal gespannt. Aber als ich mich da so umgeguckt habe.
Warst du nämlich das alte Wesen?
Da, ja, ich war.
Klar.
The Daddy.
Ja,
also, da dachte ich so: Hallöchen. Bin ich hier richtig?
I know. Die sind doch natürlich noch jung. Das sind ja mal meine Arbeitskolleginnen. Bei mir sind die ja aus dem Institut.
Diese jungen Menschen.
Ja, diese jungen Menschen.
Ja.
Ja, ist klar, das ist natürlich auch immer noch mal was anderes. Es macht ja auch immer was mit der therapeutischen Beziehung. Ist es ein Mann, ist es eine Frau, wie alt etc. Na, was sind da dann auch vielleicht für Übertragungen, die stattfinden können etc.
Ja. Übertragung?
Ja. Ja, also zum Beispiel, wenn du, sagen wir jetzt mal irgendwie ein Thema mit deinem mit deiner Mutter hattest und
ach
da ist
so.
Jetzt eine Person, die irgendwie vielleicht auch eher in dem Alter ist, sind da ja Übertragungen und die dann ja auch im therapeutischen Kontext dann bearbeitet werden und bla bla bla, hilfreich, nicht hilfreich sein können. So.
Ja.
So, genau. Ja.
Ja, ansonsten geht's mir super. Also.
Wie läuft's mit Anna?
Welche meinst du?
Ja, wie läuft's mit den Annas?
Die Ananas ist super. Also, ich kann mich überhaupt nicht beklagen.
Ey, du hast wirklich, also deine Ananas sind wirklich einfach richtig Gold wert, ne? Das ist auch schon so lange so stabil.
Locker, leicht, flockig, entspannt. So, die sind alle so auf einem Level.
Ja.
So, dass keiner so, oh. Ich möchte irgendwann die Einzige sein für dich und ich möchte so gerne Beziehung und...
Ey, komm, das ist ja jetzt nicht, also nicht legitim, dass man eine Beziehung
hat. Nein, aber in der Vergangenheit war es ja dann immer doch sehr von schwierigen Situationen geprägt, sobald irgendwie Big Feelings in die Waagschale geworfen wurden und das ist halt gerade... sehr angenehm und entspannt, dass
dass so bei allen so gut läuft, ne?
Alle, ja, aber keiner auch so einen Anspruch hat, irgendwie the one and only zu sein.
Mhm. Ja, die sind irgendwie sehr reflektiert alle und wissen, was sie wollen, ne?
Und ja,
wollen halt das, was sie mit dir haben.
Therapie erfahren, also alle haben sich schon mal mit, nee, heißt auch nichts, aber es ist schon ein Unterschied, ob du dich mal mit deinen Themen beschäftigt hast oder nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass so jemand dann einfach auch ein bisschen mehr bei sich ist und nicht Probleme oder Themen von sich auf dich projiziert, hatte ich ja auch in der Vergangenheit öfter.
Ja.
Oder halt so dieses, so in die Richtung, schlechtes Gewissen einreden, also ne, so mein Verhalten bewerten zu wollen oder zu müssen und das in Vergleich setzen mit den eigenen Sachen und was so, was damit so in jemanden ausgelöst wird. Und im Endeffekt ging es gar nicht um so, wie ich war oder was ich vielleicht ausgelöst habe, sondern dass Menschen dann in ihrer eigenen Welt Themen nicht angegangen haben und das immer rüber projiziert haben und dann in mir dann immer so einen Verantwortlichen gesucht
haben. Ja, ja, und das ist echt spannend, weil das ist bei den dreien ja jetzt überhaupt nicht.
Ja, da, also da so. bin ich auch einfach geschärft. Mhm. So, das ist wirklich, wenn da irgendwie sowas in die Richtung kommt, stehe ich sofort gerade und dann
ciao.
Adios, amigos.
Ja. Ja, aber ich sage jetzt mal, die Haupt-Anna, oder ich nenne sie jetzt mal Haupt-Anna, weil es ist die, mit der du halt einfach am meisten Zeit ja verbringst und auch am längsten ja jetzt auch schon was hast, und das ja auch schon sehr intensiv ist, die ist halt auch einfach, die ist auch einfach toll, ne? Muss ich auch einfach sagen. Ich habe letztens, war sie bei uns zu Hause und da hat sie gesagt, sie hat eine Überraschung für Elmo mit. Hat sie aber schon gesagt, ja, wahrscheinlich finden wir das eher toll, jetzt Elmo nicht so spannend. Und da hat sie Elmo ein Halsband und eine Leine mitgebracht, die eine Freundin von ihr selbst gemacht hat. Die macht selber Leinen und Halsbänder für Hunde und dann in Rainbow-Farben. Und das hat sie Elmo geschenkt. Und ich denke nur so, ey, wie, also die ist einfach so toll.
Ja.
Die ist so süß.
Aufmerksam.
Ja, aber überhaupt nicht so needy dabei, ne? Also es hat überhaupt nicht so einen Touch von ich möchte jetzt, dass ich gut ankomme. Natürlich macht man das immer, das ist, ne, warum macht man Geschenke? Klar, steckt da immer hin, aber ne, eben, es hat gar keinen Beigeschmack.
Ja, deswegen macht man nicht unbedingt Geschenke, sondern die freut sich auch einfach.
Eine Freude zu machen. So,
genau. Habe ich ja auch. Ich freue mich ja auch super drüber, wenn ich Leuten eine Freude machen kann, genau.
Ja, und ich weiß noch, dass ich danach so zu dir gesagt habe, ey Nick, wehe, du bist irgendwann mal doof zu ihr. Wehe, du kriegst irgendwann mal mit, dass du nicht gut mit ihr umgehst, was natürlich überhaupt nicht, bist du überhaupt gar kein
vor allem
Mensch.
Ich, ne?
Ja, vor allem du, so, aber irgendwie, weil die ist einfach, ja, die ist einfach richtig, richtig toll, muss ich wirklich sagen. Also freue ich mich auch.
Ein richtiger Glücksgriff.
Freue ich mich für dich, aber ich freue mich auch für mich, weil ich sie so gerne mag. Und ja, das ist mal so, ja, so gut läuft. Deshalb können wir da auch gar nicht so viel erzählen.
Wenn ihr fast die gleiche Haarfarbe habt.
Ja, stimmt. genau, und die eine, die ist ja jetzt auch schon länger im Ausland beruflich. Mhm. Und das läuft ja aber auch weiterhin ganz gut. Ne? Da habt ihr auch letztens irgendwie 3 Stunden telefoniert. Hattest du erzählt, als ich auf Reha war.
Unter anderem Videocall. Mhm. Ja, aber nachdem es anfänglich ein bisschen gestockt hatte und kurz so ein bisschen sporadischer Kontakt war, hat sich dann doch ganz wieder gut eingependelt. Mhm.
Ja.
Hätte ich jetzt auch nicht so mitgerechnet, aber ja, finde ich, ist so ein sehr, sehr schöner und entspannter Kontakt auch.
Mhm. Die ist ja jetzt auch schon lange weg, ne?
Februar.
Ja. Und wie lange noch?
Weiß man nicht.
Ach so, ich dachte.
Nein, offiziell bis Mitte August.
Ach so, okay, kann auch länger sein.
Könnte auch noch länger sein.
Ja, und gerade weil du da ja auch so merkst, dass sich das aber auch so ein bisschen auch entwickelt, ne? Dass sie sich ja auch mehr öffnet und dass da auch so. Das, ne?
Es war am Anfang schon so ein bisschen. Na, Verhalten würde ich auch nicht sagen. Ich habe schon gemerkt, dass die auch offen ist, so, aber ich bin schon auch irgendwie so ein bisschen nicht auf Granit gestoßen, aber du hast gemerkt, die hat sie noch so ein bisschen zurückgehalten oder halt auch in bestimmten Sachen so ein bisschen reservierter gezeigt. Und das hatte sich dann kurz bevor sie geflogen ist auch eigentlich so ein bisschen gelockert gehabt und na, dann wurde es auch eher. Man hat gemerkt, das hat auf einmal so eine andere Ebene gekriegt nochmal. So, dass sie auch ne, sich nochmal ein bisschen mehr geöffnet hat. Und ja, muss ich echt sagen, so von der Entwicklung her einfach total schön.
Hätte ich leider halt eins.
Nicht so mit gerechnet ja. Und freue mich da einfach drüber, denn dass man trotz der Distanz einfach einen guten Austausch auch so miteinander hat und oh, mal gucken.
Mhm.
Abwarten und Tee trinken.
Mhm.
Aber die hat jetzt da ja auch einen, mit dem sie sich schon länger da trifft. 3 Monate oder so.
Mhm.
Und die jetzt auch so beziehungsähnlich irgendwie was haben. So, aber sie will halt auch nicht monogam und hat das mit ihm da auch so besprochen. Also von daher.
Und ist das auch einer, der ursprünglich aus Deutschland kommt? Irgendwie aus dem Team sozusagen?
Nee, ja. Nicht aus. Nee, nee.
Ja.
Also,
aber lebt er dort? Oder?
Ja.
Aber der lebt dort, ah, okay. Ja, spannend. Spannend.
Ja.
Mhm.
Deswegen so, würde ich mal sagen, bisher ist das tippitoppi.
Mhm.
Ich freue mich, dass dieses Jahr so die ganzen Sachen an mir vorbeiziehen und ich schwierige Situationen in Beziehungen oder naja, alles mögliche andere aus der anderen Perspektive betrachten darf und mal nicht wie letztes Jahr oder die Jahre davor in der Rolle bin des ich bin hier mittendrin statt nur dabei.
Ja, wir waren auf jeden Fall mittendrin so. Immer. Wir waren mittendrin. Aber es ist halt eben auch alles ein Prozess und keiner hat uns gesagt, wie dieses Polyleben funktioniert und wir mussten uns da erstmal total viel ausprobieren. Also das Witzige war ja, dass wir beide hatten ja miteinander so kein Thema mit diesem Polyleben. Also es war natürlich jetzt auch nicht immer alles so einfach, so, aber so an sich, so zwischen uns war das nie ein Thema. Aber ja, wie gesagt, halt mit anderen Außenbeziehungen, die da waren. Und ihr kennt das ja alle durch den Podcast. Da war natürlich viel los und wir wussten nicht, wie es funktioniert. Und wir haben da bestimmt auch nicht alles richtig gemacht und mussten uns da halt eben auch erstmal ausprobieren. Und da muss man einfach selber durch, ne? Das ist einfach so, wir erleben es ja auch dann immer mal wieder auch bei anderen Menschen, die noch so am Anfang stehen, wo die dann so jetzt so durchgehen, dass wir so denken so, ah ja, das kennen wir auch noch.
Ja.
Da müssen sie jetzt durch.
Und schön, dass wir das mal nicht sind.
So, ja, genau. Ja. Ist echt, echt witzig. Ja, ist so richtig, ja. Deshalb kann man da auch gar nicht so viel erzählen, ne?
Nee. Aber es ist halt auch schön, dass man einfach jetzt dieses Jahr auch keine schweren Sachen irgendwie mal zu tragen hat.
Ja.
Also, womit ich nicht sagen will, dass ich die Position dann schön finde, dass andere dabei zu beobachten, wie die schwierige Lebenssituation meistern. Aber es ist schon schön zu merken, krass, das, was letztes Jahr irgendwie so alles passiert ist und die Jahre davor und was wir eigentlich in der Beziehung damit ja auch geschafft haben, so uns weiterzuentwickeln und an uns zu arbeiten und mit uns ja auch zu arbeiten, finde ich, bin ich immer wieder, also wenn ich so irgendwelche Geschichten gerade höre, bin ich immer wieder stolz auf uns und da können wir so krass dankbar für sein, dass wir irgendwie so beschissene Situationen wirklich gemeistert haben zusammen und es immer wieder geschafft haben, uns neu zu erfinden, neu zu sortieren, Sachen neu zu etablieren und für uns einfach, ja, jedes Mal irgendwie neues, cooleres, anderes Paar zu sein.
Ja, 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 wir sind immer wieder ein anderes Paar, das stimmt, das passt ganz gut. Ja, das wird einem natürlich auch immer wieder bewusst, wenn man so auch mitkriegt, was so im Umfeld passiert und wo Beziehungen auseinandergehen oder auch, ne, wenn ich das ja auch immer wieder bei mir in meinem Job ja auch sehe in der Beratung, was man da alles so erlebt. Ja, auf jeden Fall.
Hm. Was waren denn so deine neuen Erkenntnisse jetzt zum Wiedereinstieg in die Arbeit nach der Reha, in deinen Alltag?
Naja, ich wollte ja eigentlich noch mal so ein bisschen auch von der Reha erzählen.
Wolltest du? Ach stimmt, ja. Hatten wir letztes Mal abgebrochen.
Letztes Mal abgebrochen. Und ich habe da schon gedacht so, oh, mal gucken, ob ich das dann so in 2 Wochen noch so wiedergeben kann. Aber ich glaube schon, ich kriege es jetzt wahrscheinlich jetzt auch schon so ein bisschen besser zusammen. Also die Reha war für mich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich war, hatte ich ja schon erzählt, recht weit unten an der Grenze zur Schweiz in einer Klinik. Und das war eine neurologische Klinik, weil ich ja mit meinem ME-CFS und dem PEM, also diesem Belastungssyndrom, das sind eben neurologische Faktoren. Und weil ja eben auch Bereiche meines Gehirns betroffen sind, deshalb bin ich halt in eine neurologische Reha gekommen. Aber da waren eben auch andere Menschen mit allen anderen neurologischen Erkrankungen. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge schon erzählt. Und das war natürlich schon ganz schön heftig. Also es war krass, die ganze Zeit selber mit seiner Erkrankung konfrontiert zu sein, weil du dich ja den ganzen Tag damit auseinandersetzt. Und aber auch die anderen Menschen mit ihren Schicksalsschlägen tagtäglich zu erleben. Immer wieder auch die Geschichten. Wir hatten dann ja auch so unterschiedliche Themengruppen und so. Also man war schon wirklich jeden Tag mit krassen Sachen konfrontiert. Und das hat mich auch ganz schön umgehauen. Das hat mich insofern auch umgehauen, weil ich ja mit Patientin war und nicht in meiner geschützten Rolle als Professionelle, die sonst in solchen Settings ja selber ja auch arbeitet. Und das war schon, das fand ich schon echt ganz schön heftig. Und das ja, war halt natürlich eben auch anstrengend. Und ich musste da auch erstmal so ein bisschen gucken, was wird da so meine Clique? Und ich hatte ja so vorher noch so gedacht, so einen kleinen Kurschatten. Das war ja so meine Idee.
So ein Horst Dieter.
Ja, dann waren da aber sehr viele Horst Dieters. Also ich war viel mit, zwischendurch auch mal so mit Sexismus konfrontiert, weil da natürlich auch viele etwas ältere Männer waren, die viele so aus Baden-Württemberg und Bayern gekommen sind, also ein bisschen dörflicher, sagen wir es mal, das wollte ich damit sagen, die teilweise noch nicht so mitbekommen haben, wie man so mit Frauen im Jahre 2024 umgeht. Heißt nicht, dass das hier alle in Hamburg gut können, aber man merkt schon, dass das da unten ein anderer Schlag war. Und ich war dann da mit meinen pinken Haaren und so, ich fiel da halt total auf, ne? Ich hatte nachher irgendwie da den Spitznamen, die Amazone.
Ja, das dachte ich auch so.
Und ich hatte das Gefühl, ich kannte so ein paar Leute, weil ich wollte da auch gar nicht so krass so irgendwie alle da jetzt kennenlernen. Ich wollte mich so auf meine wichtigsten Leute konzentrieren. Hab aber nachher mitgekriegt, mich kannten aber alle.
Ja, also, wie immer.
Das haben mich immer Leute angesprochen, so als würden die mich halt auch schon so kennen. Und ich so, hab die vielleicht mal gesehen, aber wusste überhaupt nicht, wie die heißen. Ich so, hatten wir mal eine Gruppe zusammen? Und so, nee, aber ich kenne dich. Ich hab die schon immer, ich sehe dich hier immer und so. Ich sag so, okay, alles klar. Ich sehe dich jetzt nicht, aber gut. Genau, und dann habe ich dann nämlich tatsächlich, meine Clique bestand nachher aus zwei Frauen, kann ich ja sagen, fängt ja keiner was mit an, mit Susi und Petra, 59 und 62. Wir waren die Hauptdreier-Clique und dann kamen immer ein paar irgendwie immer mal wieder mit dazu. Wir haben alles dort miteinander geteilt, so von Tag 2 an. Dort haben wir uns kennengelernt und ich fand das einfach so geil, weil man einfach wieder gemerkt hat, es ist so scheißegal, welche Kultur du hast, welche Geschlechtsidentität, welche sexuelle Orientierung, welches Alter du hast oder sonst irgendwas. Egal wie unterschiedlich vielleicht gewisse Dinge sind, es müssen einfach Werte zusammenpassen und dann ist alles andere einfach scheißegal. So, und es war so egal, dass die einfach so viel älter waren als ich. Es waren so tolle, so starke Frauen, die schon so viel in ihrem Leben erlebt haben und die unfassbar selbstbewusst waren und auch sehr feministisch und super offen, super modern. Wir haben so viel gelacht, so viele tiefgründige Gespräche gehabt, so viele politische Gespräche. Das war total genial. Also das war wirklich richtig, richtig schön.
Ja, da habe ich mich auch sehr gefreut für dich, dass du da so eine gute Truppe hattest. Nachdem die anfänglich erste Raucherklicke,
ja,
war es da ja auch, so ein Totalreinfall war und ja gar nicht, oder du ja auch dachtest so, oh, scheiße, ey, geht hier überhaupt noch was und
ja,
alle hocken irgendwie auf ihren Zimmern und keiner ist hier irgendwie so,
ja, oder alle hocken
am Connecten.
Naja, ich habe schon gemerkt, dass da super viele miteinander connected waren, aber ich dachte erstmal, wie komme ich hier jetzt so rein, wie komme ich jetzt in diese Klicken rein und dann irgendwie ging das, hatte ich das Gefühl, nur über diese Raucherecke, wo gefühlt alle waren und mit denen konnte ich mich einfach überhaupt nicht identifizieren, weil das waren einfach Leute, die dann, keine Ahnung, Venenverschluss haben und das hatten und das erzählen sie mir, während sie eine gedrehte Zigarette nach der nächsten rauchen und sich über das Gesundheitssystem beschweren. Und das, boah,
und dass das da auf Aria ja so scheiße ist, ja, und was das für ein Service und Essen ist.
Ja, genau, weil das sind so Sachen, wo denke ich so, oh nee, ey.
Das ist so undankbar, ja, ne? Dafür denk,
ich will das jetzt gar nicht, ja, bewerten, die haben auch ihre Gründe, aber das ist einfach überhaupt nicht meins. Und ja, und dann war es echt auch nochmal wieder spannend, irgendwo halt neu zu sein, ne? Wie komme ich hier Anschluss? Und ich finde es total krass, wie egal wo du bist, ne, egal ob du in der Schule bist, im Studium, am Arbeitsplatz oder in so einer Reha oder sowas, wie einfach so Klickenbildung, wie das einfach überall gleich ist.
Ja, Klassiker. Ne, wo,
also es ist
damals wie heute.
Und egal in welchem Alter. Ja. Das ist total abgefahren. Also ich konnte da so viele Sozialstudien betreiben, das fand ich echt super spannend. Ja, und dann waren natürlich so die ersten 24 Stunden, habe ich mich ja super einsam gefühlt. Ne? Ich kannte niemanden. Es war ja kein Wohlfühlort dort. Ich war da ja nicht in einem schicken Hotel oder irgendwie sowas. Es war alles super. Also ich fand das alles voll für eine Reha-Klinik, alles super angemessen. Aber ne, das war ja jetzt nicht, dass ich sage, ich mache hier eine tolle, schöne Reise oder so, sondern ich war total...
War kein Cluburlaub.
Nee.
4 Sterne.
Und dachte echt so, oh mein Gott, das war schon damit wieder so konfrontiert zu sein, ne, mit diesem Einsamkeitsgefühl halt eben auch. Und erstmal so zu gucken, wie komme ich rein und ja. Ja, und dann war es für mich einfach total toll, weil dadurch, dass ich mich ja um nichts kümmern musste, ich musste nicht sauber machen, ich musste nicht kochen, ich musste nicht arbeiten, hatte ich einfach sehr viel Kraft und sehr viele Ressourcen, eben auch so meinen sportlichen Teil wieder aufzubauen, der jetzt durch die Post-Covid-Geschichte und dadurch, dass ich ja jetzt auch, ne, wieder dann auch gearbeitet habe und meinen Alltag bestreiten kann, was ganz viele mit Post-Covid nicht können und ich aber mehr wieder erarbeitet habe, das zu können, ist es aber immer auf der Strecke geblieben, dass ich auch wieder so sportlich einfach was für mich so machen kann. So, weil es ging nicht beides. Und dort konnte ich mich dann halt mal nur darauf konzentrieren und konnte da jetzt wieder voll viel aufbauen. Und das hat mich halt einfach richtig krass glücklich gemacht.
Ja, das hat mir auch mega glücklich gemacht, auch dass wir jetzt vor allem wieder zusammen zum Sport gehen können.
Ja, ja.
Also nicht in der Intensität, wie wir es mal gemacht haben, aber einfach mit dir beim Sport zu sein und zu sehen, du machst so deine Übungen und ne, was geht. Und das ist einfach richtig schön.
Ja, ich habe mich da auch total drüber gefreut, weil ich mache ja jeden Tag was mit einer meiner ältesten Freundinnen, mit einer von meinen Schwimmmädels von früher. Und die hat mich ja jetzt auch diese Covid-Zeit so durchgetragen, dass sie auch, wo ich gefühlt nichts machen konnte, trotzdem morgens mit mir 10 Minuten Stretching gemacht hat oder so. Ne? Mhm. Wo sie ja mega die Sporty-Person ist. Und ja, jetzt waren wir auch wieder mal, bevor ich krank geworden bin, haben wir ja immer alle zusammen draußen Sport gemacht und so im Park. Und das habe ich jetzt auch wieder mit ihr gemacht. Und das ist einfach, und sie feiert das auch so ab und freut sich so mit. Und das ist halt einfach, das ist mega, mega schön.
Cool.
Ja, ja, und jetzt kommt aber
die große Entscheidung.
Die große Reha-Entscheidung. Die Reha hat mein Leben verändert,
was ist dir
könnte
da
man sagen.
Als Erleuchtung gekommen.
Ja, mir ist als Erleuchtung gekommen, dass ich aus gesundheitlichen Gründen mich doch nochmal beruflich anders aufstellen möchte, weil viele wissen, also ich glaube, dass viele, entweder die HörerInnen denken, ich bin schon komplett selbstständig als Paar- und Sexualberaterin. Ich glaube, das denken viele. Und andere wissen, glaube ich, gar nicht groß, dass ich das mache mit der Sexualberatung und denken, ich bin noch komplett angestellt in der Psychosomatik. So,
die schreibt uns das gerne.
Was habt ihr eigentlich immer gedacht?
Was dachtet ihr eigentlich?
Die Wahrheit ist, also nicht, dass ich das nicht kommuniziere, aber ne, um es mal aufzuklären, habe ich jetzt das letzte halbe Jahr 3 Tage die Woche noch in der Psychosomatik gearbeitet, auf meiner sozialtherapeutischen, sozialberaterischen Stelle. 3 Tage die Woche und 2 Tage die Woche war ich fest in meiner Praxis, wo ich als selbstständige Paar- und Sexualberaterin arbeite. Und da habe ich halt eben in der letzten Zeit schon, ne, gemerkt, so boah, gesundheitlich, was brauche ich eigentlich, dass ich gut arbeiten kann?
Ja.
Und da ist jetzt einfach total klar geworden, ich brauche halt eben dieses, dass ich mich selber organisieren kann. In der Klinik habe ich natürlich sehr starre Strukturen, die natürlich auch auf einer gewissen Weise nicht mehr flexibel sind. Und dass mir das andere viel mehr gut tut. Und aber auch, dass ich auch merke, ich bin jetzt wirklich, seitdem ich 19 bin, Also seit
ganz lange.
Ganz lange. Ich bin jetzt 37, können wir jetzt mal hochrechnen. Bin ich in der sozialen Arbeit tätig. Und ich merke jetzt dadurch, dass ich auch so diese Post-Covid-Geschichte habe und so, ich muss mal raus aus der sozialen Arbeit.
Ja, halt ja auch mit krassen Krankheitsbildern.
Ja, so genau. Will. Also jetzt bin ich in der Psychosomatik seit 4 Jahren. Das ist quasi von dem, was ich mal so alles gemacht habe, nicht mehr ganz so krass. Also in Anführungsstrichen dann nur so mit Menschen mit Depression, Anstörung und Essstörung. Das ist total schlimm, gar keine Frage. Aber ich habe ja davor wirklich, ne, also mit
Drogenhilfe und
genau, mit
die richtig krassen
Psychotikern, also nochmal sehr, also psychiatrisch einfach gearbeitet. Das ist schon auch nochmal was anderes. Und ich habe meinen Job ja einfach immer sehr, sehr, sehr geliebt. Immer, ich habe mit voller Leidenschaft immer gearbeitet. Und ich merke aber einfach, dass diese Bereiche, also dass ich da jetzt mal so ein bisschen raus muss. Und dass ich mich jetzt nur auf meine Paar- und Sexualberatung konzentrieren möchte. Und somit habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich von meiner Nebentätigkeit, dass ich das zu meinem Hauptberuf machen werde. Und ich habe jetzt meine Kündigung bei der Arbeit gestern mündlich ausgesprochen und reiche sie jetzt auch schriftlich ein. Ich gehe jetzt in die volle Selbstständigkeit.
Wup, wup.
Es hätte ich nicht gedacht, also keine Ahnung, vor ein paar Monaten hätte ich noch gesagt, nee, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwann, aber das ist halt, man gibt halt eben auch viel Sicherheit ab. Aber für mich ist das jetzt einfach im Moment genau die richtige Entscheidung.
Aber ja auch, weil schon auch der Krankenhauskontext einfach zu anstrengend gewesen ist. So, ne?
Also das, ja, aber das wäre jetzt in vielen anderen Jobs auch so gewesen. Also ich hatte ja kurz noch überlegt, ob ich einfach mir nochmal auch noch einen anderen Hauptjob, also dass ich mich nochmal neu bewerbe. Aber du hast natürlich viel in der sozialen Arbeit, dass du halt jetzt nicht so dir das alles so selber alles planen kannst, außer ich bin in einer ambulanten psychiatrischen Hilfe, also im ambulanten Setting, wo ich aber auch nicht mehr so Bock drauf habe. Also ich habe halt auch schon vieles gemacht, so oder ja, oder kenne viele Sachen, wo ich weiß, dass ich das jetzt halt auch nicht mehr möchte. Und ja, jetzt habe ich mich für die Selbstständigkeit entschieden. Bedeutet also, jetzt geht hier natürlich mal ein bisschen Einwerbung los, weil das ist ja wichtig, dass ich ab Oktober freie Plätze habe. Im Moment bin ich recht voll, also es macht das ja jetzt, dass ich das, also jetzt so richtig, also ich mache es eigentlich seit 2 Jahren schon die Nebentätigkeit, aber so richtig dolle, so seit einem guten Jahr und auch, dass ich ja jetzt auch die eigene Praxis und die eigenen Räumlichkeiten habe mit meiner Partnerin zusammen, Praxispartnerin zusammen, bin ich halt oft einfach recht voll. Ihr dürft gerne immer Anfragen stellen. Alles auf Paar- und Sexualberatung. Oh Gott, jetzt weiß ich meine eigene Website nicht mehr. Paar- und Sexualberatung.
Sarahblume.de,
genau, findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr eine Anfrage drüber stellen, weil es sind natürlich immer welche, die wo auch Prozesse vorbeigehen, dass ich wieder jemand Neues aufnehmen kann. Aber auch ab Oktober habe ich natürlich sehr viele freie Plätze, weil ich da das dann nämlich jeden Tag mache. Und damit ihr vielleicht auch nochmal wisst, was ich mache. Ich bin, wie gesagt, zertifizierte Paar- und Sexualberaterin und arbeite jetzt seit ungefähr 17 Jahren mit sehr, 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 sehr vielen unterschiedlichen Menschen zusammen, mit sehr vielen Lebenswelten. Also ich habe schon ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen beraten in meinem beruflichen Kontext und mache das jetzt halt eben einfach mit dem Schwerpunkt aber nochmal für Paare, zum Thema Sexualität, zum Thema alternative Beziehung. Da liegt so ein bisschen mein Schwerpunkt. Ich habe aber auch viele Menschen bei mir, also ich habe Paare bei mir, aber ich habe auch Einzelpersonen bei mir, die vielleicht erstmal mit einem Beziehungsthema zu mir kommen, aber wo es nachher doch auch inhaltlich viel auch nochmal um andere Fragen geht, viel darum, wie schaffe ich es besser, meine Gefühle zu kommunizieren, meine Bedürfnisse herauszufinden, wie schaffe ich es, glücklich in meinem Job zu werden, wie schaffe ich es, in einer neuen Rolle zu sein, sei es, weil was sich in meinem Beziehungsmodell verändert hat, sei es, weil ich vielleicht Mutter oder Vater geworden bin. Also ich mache viel auch wo ich Menschen in ihrem Leben, in ihrem psychosozialen Alltag begleite und berate. Und genau, also nicht nur eben zur alternativen Beziehung, das ist natürlich mein Schwerpunkt oder deswegen kommen natürlich sehr viele zu mir, weil das natürlich auch etwas ist, wo ich sehr viel Expertise natürlich jetzt auch über die Jahre sammeln konnte. Aber das sind ganz unterschiedliche Themen, wo ich Menschen begleite. Und ich habe heute auch nochmal wieder festgestellt, ich hatte jetzt nach der Reha heute meine erste Gruppe wieder. Also ich mache Einzelberatung in der Klinik, aber eben auch Gruppen. Und dort mache ich soziales Kompetenztraining, was ich auch in Zukunft in der Selbstständigkeit werde ich auch ähnliche Formen von Gruppen irgendwann auch mal anbieten. Muss ich mal alles gucken, wie ich das auch mache. Aber auch das wird es geben. Und da habe ich auch wieder festgestellt, ich liebe es halt. Ne? Also ich liebe trotzdem einfach auch weiterhin das, was ich tue, auch wenn es jetzt inhaltlich ein bisschen was anderes ist. Aber trotzdem bleibt ja quasi, der Kern bleibt ja gleich, was ich mache. Und da habe ich heute nochmal so richtig so nochmal diesen Schub gehabt von, da geht einfach mein Herz auf. Also ich liebe es, mit Menschen auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, mit denen darüber zu sprechen, wie sie besser für sich einstehen können, wie sie an ihrem Selbstwert arbeiten können, wie sie selber einfach so Chefin oder professionelle Person über sich selber werden und sich lernen, lieben zu lernen und versuchen raus aus so gesellschaftlichen Stigmas rauszugehen oder aus gesellschaftlichen Leistungsdruck rauszugehen und die sagen so, hey, ich möchte versuchen, anders da zu denken. Das macht mir einfach so unfassbar viel Spaß und auch zu sehen, wie Menschen oder auch meine PatientInnen untereinander, voneinander in solchen Gruppen eben auch einfach lernen. Das ist, für mich ein ganz, ganz großes Geschenk einfach.
Ja, ist auch immer sehr schön, dich da drüber so sprechen zu hören. Man merkt, das ist so deine Passion einfach.
Witzig, das haben heute, also ich habe natürlich jetzt mit mehreren Menschen jetzt auch bei der Arbeit ja drüber gesprochen. Wir sind ja ein recht großes Team, wenn man nochmal die Pflege und sowas alles mit dazu nimmt. Wir haben ja nicht nur das ärztliche und therapeutische Team, sondern dann ja auch noch die ganze Pflege und so. Und das haben mehrere da auch nochmal jetzt so zu mir gesagt. Sie sagten so, ja, das ist auch irgendwie so ein bisschen, das ist irgendwie auch deine Passion. So. Und das höre ich nicht zum ersten Mal und das spüre ich irgendwo auch. Also ich es ist ein sehr authentisches Abbild, was ich da mache. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Faktor ist, warum ich diese Entscheidung getroffen habe, weil ich natürlich in der sozialen Arbeit sehr viele Schicksalsschläge halt eben natürlich auch habe. Also wirklich ganz, ganz tiefe, sehr, sehr, sehr schlimme Schicksalsschläge, die Menschen in eine sehr, sehr große Not einfach bringen. Und ich war durch diese Post-Covid-Geschichte letztes Jahr auch wirklich gesundheitlich in Not. Und dann irgendwie, ne, natürlich ging es mir dann auch psychisch auch zwischendurch nicht gut. Und dass ich so merke, ich bin plötzlich auch Teil davon mal gewesen. Und deshalb muss ich da jetzt auch mal so ein bisschen nochmal auch raus, weil das eben auch, weil es mich plötzlich auch so ein bisschen betrifft und dass ich da ein bisschen Abstand zu brauche und dass ich jetzt doch mehr, wie gesagt, auf dieses Beziehungs- und Lebensthema gehe, weil das einfach etwas ist, wo ich mit, wo meine eigene ganz große Stabilität auch eben ist und ich das, was ich dort arbeite, auch selber eben lebe. Und mit meiner Post-Covid-Geschichte, da möchte ich mich gerade selber noch so ein bisschen mit auseinandersetzen. Da probiere ich mich selber im Moment noch aus. Und genau deshalb möchte ich, glaube ich, da aus diesem einen Bereich mal so ein bisschen raus und mal genau ein bisschen Pause vielleicht haben, so um mich auch selber um meine Heilung auch kümmern zu können. Und gleichzeitig ist das natürlich auch ein Thema, wo ich auch immer wieder nochmal drüber nachdenke, auch die Post-Covid-Geschichte. Ist ja auch noch ein ganz, ganz neues Feld, wo ich auch überlege, ob ich das, wie ich das vielleicht auch irgendwann mal in meine Beratung auch integriere, weil ich da natürlich jetzt auch super viel Wissen bekommen habe. Ne? Also dadurch, dass ich es selber habe, durch eine sehr, sehr gute Reha, die ich dort hatte und sehr viele Skills, die ich auch erarbeiten konnte, wo ich auch merke, da kann ich halt auch mittlerweile so viel aufklären, wo auch die Frage ist, ob ich das irgendwann nochmal integriere. Also wenn ihr damit irgendwie mal Themen habt, sagt Bescheid. Ich sage euch dann, ob ich dann so weit bin, dass ich das vielleicht auch mit integriere. Genau.
Ja, an der Stelle hack ich mich auch nochmal ein. Und das, was du ja nicht erwähnt hast oder was vielleicht viele auch nicht wissen, dass du ja auch aus dem professionellen Kontext kommst. Also ne, nicht nur, dass du ja auch soziale Arbeit studiert hast, sondern ja auch einfach super viel Expertise durch deine unterschiedlichen Arbeitsstationen, die du quasi in deinem ganzen Arbeitsleben ja schon ja, quasi durchlebt hast, aufgebaut hast. Und vielleicht nochmal so ein bisschen der Appell auch an alle Menschen da draußen, die so ein bisschen gucken, so, ah, wo hole ich mir Hilfe oder auch von wem lasse ich mich vielleicht auch beraten? So, da gibt es natürlich einfach auch, also ne, gerade Social Media, mir platzt da immer der Arsch, was ich da immer so lese, wie sich halt Menschen Titel aneignen, den, ja, die sie einfach gar nicht haben oder haben dürften, wie sie sich nicht nennen dürften. Und wenn ihr euch von Menschen beraten lasst, macht euch die Mühe, guckt euch die Internetseite von den Menschen an. Wenn ihr da schon keine Vita zu den Leuten findet, geht mal davon aus, dass vielleicht da die ein oder anderen Sachen auch gar nicht professionell als Ausbildungslehrgang, als Studium, als wirklich zertifizierter Lehrgang nach bestimmten Richtlinien einer Gesellschaft gemacht worden, sondern dann vielleicht jetzt mal ne, Coaching, kein geschützter Begriff, Coaching-Ausbildung, Wochenendkurs.
Sexualberatung so sind auch halt keine geschützten Begriffe.
Genau. Und ne, irgendwie Leute nennen sich Sexualtherapeut, Tantra-Lehrer oder was auch immer so. Und
haben einfach so kurze Workshops dann dazu gemacht.
Ja, da steht dann halt keine Ausbildung hinter. Ja. Also wer das wirklich für sich selber auch transparent halten möchte als Anbieter solcher Dienste, der wird immer seine Vita preisgeben. Und im besten Fall, wenn es einfach nur ein Zertifikatslehrgang gewesen ist, dann belegst du es eigentlich immer mit Name, Verlinkung des Instituts und auch, wie viele Unterrichtsstunden da drin stecken. So, es gibt da in
das
Deutschland.
Bei mir jetzt aber auch nicht gemacht.
Nein, aber du hast das
kann
ja bei einem zertifizierten Institut gemacht und nicht bei einer privaten Schule, die nach ihren eigenen Richtlinien ein Zertifikat ausstellen, wo du einfach nur in Präsenz da sein musst, keine Prüfung ablegst und sowas. Also guckt euch das genau an. Guckt euch an, für was diese Beratung oder diese Hilfe, die ihr euch sucht, sein soll und in was für einem Rahmen das stattfindet.
Ja, und
soll.
Also was eigentlich auch immer noch mal wichtig ist, auch zu gucken, was haben die Menschen, also wo haben die Menschen aber auch schon gearbeitet? Weil das ist auch ganz, ganz viel, dass die Personen dann eine riesen Liste haben, was sie halt alles an Weiterbildung gemacht haben, die dann teilweise ne, irgendwie einen Tag oder zwei Tage gehen. Die listen das dann eben einfach alles auf. Und das scheint dann eben nach außen, nach so etwas, als hätten die einfach super viel Ahnung. So. Und da steckt dann aber noch überhaupt gar keine Praxis hinter, noch gar keine Arbeit, noch gar keine Überprüfung, ne? So wie ich die einfach jahrelang gearbeitet hat in dem Setting, jahrelang Supervision dazu bekommen hat, wo immer auch meine Fälle supervidiert werden, wo mein eigenes Verhalten in der Supervision hinterfragt wird etc. Also all diese Praxiserfahrung, das ist halt eben natürlich auch etwas, was genau da manchmal dann auch gar nicht sichtbar ist, ne? Weil es die auch wirklich gar nicht gibt, sondern die haben dann irgendwie ein oder zwei Jahre lang jedes Wochenende irgendeinen Workshop gemacht, listen das da alles auf und haben irgendwie 10 Menschen bisher beraten und haben aber von der Grafik her was ganz Tolles sich da dargestellt und das ist ein Riesenproblem einfach so und da kann man ganz viel einfach falsch machen.
Und da finde ich, ne, da, so schlimm Deutschland auch mit seinen ganzen Normen und Vorschriften ist, so gut finde ich es an diesem Punkt einfach zu wissen, alle fundierten Sachen haben halt eine Norm, sind bestimmten Kriterien unterlegen, um eine Prüfung abzulegen. Nur weil ich jetzt mein ganzes Leben lang schon an Autos rumschraube, nenne ich mich auch nicht Kfz-Mechaniker. So, und das, finde ich, sollte man immer im Hinterkopf behalten. Was möchte ich von diesem Menschen, der mir gegenüber sitzt, und was ist mein eigener Anspruch auch da dran?
Ja.
Ne? Von wem möchte ich mich da beraten lassen? Ja. Und
genau. Eine gute Kombination aus Praxiserfahrung und was man auch wirklich gelernt hat.
Ja.
Ja, ja. Also danke nochmal dafür, dass du das nochmal ergänzt hast.
So, in diesem Sinne machen wir dann noch Schluss für heute.
Ihr Lieben, also wie gesagt, ihr findet den Link in den Shownotes und meldet euch gerne bei mir. Und ab Oktober habe ich dann auch sehr viele neue freie Plätze.
Yes, bis dann.